Gut, wir machen weiter. Im 1. Petrusbrief kommen wir heute zum 3. Kapitel. Wir haben jetzt in den letzten beiden Kapiteln, haben wir es davon gehabt, dass Christen eine Verpflichtung haben, sich zu unterordnen. Einerseits zu unterordnen der Regierung, der staatlichen Autorität, andererseits auch den irdischen Herren, zum Beispiel den Vorgesetzten. Und jetzt kommt da der Petrus und zeigt auf, wie sich Ehefrauen gegenüber ihren Männern sollen verhalten. Also wie soll eine Ehefrau ihren Glauben in der Ehe ausleben? Und im Prinzip geht es eigentlich darum, wir werden es noch sehen, was wahre Schönheit ist. Im ersten Moment haben wir das Gefühl, es hat das für einen Zusammenhang. Und wir werden es sehen. Ich lese die ersten 6 Verse aus dem 3. Kapitel. Da heißt es: Ebenso ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden, indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Euer Schmuck sei nicht der äußerliche durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Soweit der Text. Also, er fängt eigentlich so an, so wie wir uns der staatlichen Autorität unterordnen sollen. So wie wir uns den irdischen Herren, den Chefs, sollen unterordnen, den Vorgesetzten, so soll sich jetzt eine Ehefrau ihrem Mann unterordnen. Und ja, das ist ein besonderes Thema in der heutigen Zeit, gell? Aber wir wollen es nicht von der Zeit prägen lassen, sondern von der Bibel. Und ich probiere das so gut wie möglich da auszulegen. Eigentlich habe ich gedacht, es wäre gut, wenn es eine Frau machen würde. Frau für die Frauen. Aber ich habe es sogar probiert, aber es war leider ein kurzfristig gewesen, meine Idee. Darum ist es nicht gegangen, aber darum mache ich es jetzt heute. Ich muss mich halt dann korrigieren, wenn ich irgendwie neben durchschiesse. Aber warum soll sich die Frau an ihrem Mann unterordnen? Es ist so, dass Gott dem Mann, also er dem Mann die Stellung vom Haupt gegeben hat, innerhalb von der Ehe. Also der Mann ist Gottes erste Ansprechperson vom Ehepaar. Und das sehen wir ja im Sündenfall. Die Eva war ja federführend beim Sündenfall, hat zuerst reingebissen, hat es am Adam wie angeboten. Und was macht Gott? Er tut zuerst den Adam ansprechen. Er ruft: Adam, wo bist du? Nicht: Eva, wo bist du? Interessant, oder? Also man sieht, die Ansprechperson ist zuerst der Adam. Und der Mann hat Verantwortung dafür, auch heute, wie sich die Ehe entwickelt. Und das hört man so schnell, das sagt so schnell. Überleg dir mal, was das heisst. Ich bin überzeugt, das ist so. Natürlich nicht alleine, aber er hat die Hauptverantwortung, wie sich eine Ehe entwickelt. Und vielleicht, nein, ich bin ziemlich sicher, dass einige Frauen mal sehr froh werden sein, wenn man einmal vor Gott steht, dass der Mann zuerst anstehen muss. Und die Hauptverantwortung muss, ja, nehmen und Rechenschaft ablegen und sie kann dann nachher auch noch ein bisschen, aber irgendwo auf einem anderen Level. Und ich denke, das ist etwas, dass man sich das bewusst macht. Männer auch, aber auch die Frauen. Bewusst macht und dann sich auch fragt, wie kann ich meinem Mann helfen, dass er mal nicht flach rauskommt, oder? Das wäre enorm nett. Aber jetzt ist etwas anderes. Aus Gottes Sicht ist die Unterordnungsfrage etwas sehr Positives. Bei uns hat es immer einen negativen Touch, aber in der heutigen Zeit, früher wahrscheinlich auch nicht, aber heute. Aber für Gott, man könnte wie übersetzen, sich unter einen Schutzschirm stellen, unterordnen. Unter einen Schutzschirm stellen. Also die Frau wird eingeladen, sich ihrem Mann anzuvertrauen. Und das hat etwas mit Vertrauen zu tun, oder? Das Wort sagt es ja. Das braucht Mut, weil man tut sich ein Stück weit an jemandem ausliefern. Und je nachdem, wie der Mann die Verantwortung ausübt, hat er eine gute Auswirkung auf die Frau oder eine schlechte. Und ja, das ist auch etwas, was vielleicht ein schwierig ist. Ich meine, wenn er seinen Job nicht macht, was kann ich dafür? Und darum ist es so wichtig, zu prüfen, wer man heiratet. Ihr lieben Jungen, jetzt haben wir es von den Frauen, ihr lieben jungen Frauen, die noch nicht geheiratet sind, prüft, wen ihr heiratet. Das hat gröbere Auswirkungen auf euer Leben. Und wenn jetzt der Mann die Verantwortung als Haupt wahrnimmt, übrigens, das Positive ist ja, man kann ja selber wählen, oder? Also niemand, das es wissen, die können wirklich selber wählen, müssen niemand nehmen und so, wo ihr Beruf zwingt, also in der heutigen Zeit, genau. Wenn jetzt der Mann die Verantwortung als Haupt wahrnimmt und sich die Frau ihm unterordnet, dann wird Gott die Ehe beschenken. Also das ist wie so ein Hingabe an Gott, ein Gehorsam an Gott, und er wird belohnen. Und dann wird man enorm viel mehr beschenkt, als wenn jeder in der Ehe so seinen eigenen Weg durchdrücken will. Oder irgendwo, ja, sich selber schauen. Aber wichtig ist jetzt auch, schaut, im Vers 1 heisst es ebenso ihr Frauen. Es heisst nicht ebenso ihr Männer, sagt euren Frauen. Also die Frauen sind direkt angesprochen. Und das heisst, die Aussage sagt der Petrus der Frau, nicht der Mann. Also die Männer dürfen die Unterordnung eigentlich nicht einfordern. Sonst Unterordnung kann nur freiwillig geschehen. Und darum ist es auch für den Mann wichtig, wenn er heiratet. Nicht nur für die Frau. Heiratet er jemanden, der bereit ist, sich unterzuordnen, der das auch sieht, als Weisung von Gott? Oder heiratet man jemanden, der dann auch selbstständig selbstständig etwas macht auf der Ebene vom Mann oder irgendwo das durcheinander bringt? Und das ist auch wichtig, dass man das auch prüft. Weil eine Frau kann einem Mann auch seine Verantwortung schwer machen. Dass er vielleicht am Schluss ablöscht und in den Battle anrührt. Einmal mindestens den Verantwortungsbattle. Und dann nachher macht dann die Frau schon weiter. Oder? In der Regel nehmen dann die das Zepter schon auf, wenn es der Mann nicht macht. Und dann läuft es auch. Aber es ist nicht ganz so der Reihenfolge, wie es Gott eigentlich gedacht hat. Und ich denke, der Mann, spätestens wenn er vor Gott steht und er es nicht ausgeführt hat, die Verantwortung, dann wird er es bereuen. Spätestens dann. Aber er hätte es eigentlich vorher schon, müsste es eigentlich bereuen. Und das gilt auch für die Gläubigen. Nicht nur für die, die nicht gläubig sind. Und man denkt dann hofft, ja, ich bin ja gerettet, oder dann mal im Himmel und so, wird alles nur noch gut. Aber ich muss ja sagen, das stimmt zwar, aber das wird trotzdem negative Konsequenzen geben. Wenn ein Mann seine Verantwortung nicht wahrgenommen hat, warum auch immer, er wird negative Auswirkungen haben, eine ganze Ewigkeit lang. Gerettet, ganz klar. Aber sonst müsste sie da nicht stehen. Sonst müsste sie gar keine Anweisungen geben, oder? Und etwas ist mir auch wichtig, die Aufforderung zur Unterordnung der Frau. Die heisst nicht, dass der Mann irgendwie begabter wäre, dass er mehr wert wäre, sondern es heisst schlicht und einfach eine Zuweisung von der Verantwortlichkeit. Mehr nicht. Überhaupt nicht mehr. Und wie kann sich jetzt eine Frau, aus meiner Sicht wäre es noch spannend, eben sich von einer Frau zu hören, auch, aber wie kann sich eine Frau unterordnen? Zuerst einmal ganz klar, indem sie sich überhaupt den Sachverhalt bewusst macht, was da überhaupt vorhanden ist und was für eine Verantwortung der Mann hat vor Gott. Und dass sie das auch als ihn als Autorität anerkennt. Und zugeben, das ist vielleicht bei der einen noch ein bisschen schwieriger, in der einen Konstellation, aber doch, er ist die Autorität. Gott hat ihm die Autorität zugewiesen. Nicht via seine Begabungen, via dem, was er macht, sondern einfach von seiner Stellung her ist ihm sie zugewiesen. Und die Frau wird einmal, glaube ich, auch Lohn bekommen, wenn sie das kann, anerkennen. Und wenn sie ihm Achtung und Respekt entgegenbringt. Und dass sie ihn auch in seiner Sicht ernst nimmt. Oder? Dass wenn der Mann Gedanken einbringt, dass man einfach drüber geht und sagt, das geht sowieso nicht und macht einfach irgendetwas anderes, wo man den Eindruck hat, dass es gut ist. Und die Unterordnung, die gilt auch, wenn die Frau am Mann überlegen ist intellektuell. Und das gibt's. Ja, definitiv. Sogar noch, vielleicht noch mehr, als man denkt. Und zwar ist das noch schwer für die Frau. Oder? Das muss man sich auch bewusst sein. Oder? Wenn die Frau einem Mann intellektuell überlegen ist, dann muss sie sich ein Stück vielleicht auch zurücknehmen. Es braucht viel mehr Geduld, es braucht viel mehr Ausdauer. Und auch da wiederum. Prüfen sich, oder? Wer sich lebenslang bindet. Und jetzt ist es auch so, die Unterordnung gilt auch gegenüber Männern, die am Wort Gottes nicht gehorsam sind. Steht da. Die am Wort Gottes nicht gehorsam sind. Und man kann davon ausgehen, dass es da um nicht gläubige Männer geht. Und das macht es gerade noch mal schwieriger, oder? Wenn man denkt, ich will Jesus dienen als Frau und jetzt habe ich einen Mann, der nicht gläubig ist, vielleicht, also die Bibel geht ja davon aus, dass dann die Frau zum Glauben gekommen ist, weil wir ja nicht über Ungläubiges heiraten sollen. Und das macht es schwieriger. Aber wir müssen auch sagen, die Unterordnung hat selbstverständlich auch dort Grenzen, wo es dann um Sünde geht. Wo der Mann, die Frau wird irgendwie zur Sünde verleiten, dort muss sie sagen, halt, ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und die Unterordnung von der Frau unter die eigenen Männer, die nicht gläubig sind, die hat ein Ziel. Im Text steht damit, das ist eine Zielanweisung. Das Ziel ist, sie soll ohne Wort ihren Mann durch den Wandel gönnen. indem sie den in Furcht reinen Wandel angeschaut haben, die Männer. Die Betonung liegt also darauf, dass der Mann, dass die Frau ihren Mann dadurch gönnt, dass sie ihm möglichst jeden Tag Jesus ein Stück für die vorlebt. Und besonders auch angesichts von Ungerechtigkeiten. Und da gilt im Prinzip das Gleiche wie diesen Versen im Kapitel 2, wo wir es ja davor hatten. Sogar ein Sklave ist aufgefordert, sich einem ungerechten Herr zu unterordnen. Das ist schwierig, das ist mega. Und auch da gilt eigentlich das Ungerechte in dem Sinn, wo Gott eigentlich wie stehen lässt. Und die liebevolle und gütige Unterordnung von einer Frau, von einer gläubigen Frau, unter ihrem ungeretteten Mann, ohne Wort, das ist das stärkste evangelistische Mittel, das sie hat. Also sie kann nichts Stärkeres ausspielen, keine stärkere Predigt irgendwie geben oder vermitteln, als die wortlose Predigt. Jetzt in diesem konkreten Fall. Wieso ohne Wort? Ich denke, kaum jemand hat so einen grossen Einblick in das Leben von einer Ehefrau wie einem Mann. Also, wenn er irgendwie noch einigermaßen die Augen offen hat. Oder ständig sieht er sie. Und wenn jetzt über längere Zeit der Einblick dazu führt, dass sie ihn kann überzeugen kann, dass sie ihm kann etwas vorleben kann, dann wirkt das an ihm. Und zwar darum auch, weil das Verhalten, das eigentlich die Bibel möchte von dieser Frau, das ist wie unlogisch zum Teil. Gott möchte ein unlogisches Verhalten. Das heisst, der Mann merkt, die Unterordnung und das Wohltun der Frau, das habe ich gar nicht verdient. Weil ich so egoistisch bin, ja, und mich irgendwo wie auch nicht trainieren gebe. Ich habe das wie gar nicht verdient. Und der sieht das und merkt, das ist ganz enorm. Wie kann meine Frau sich so verhalten? Wie schafft sie das? Wie schafft sie das? Und durch das nützt dann Jesus und fängt da ganz stark an dem Menschen an, beziehen durch das Verhalten von seiner Frau, gerade in dieser Ungerechtigkeit hinein. Und ich denke, wir alle wissen, ob wir jetzt geheiratet sind oder nicht, wir wissen, es gibt in der Ehe Phasen, wo man mit Reden nichts mehr bewegen kann. Wo es vielleicht so schwer ist, da kann man alles sagen, was man will, das bringt überhaupt nichts mehr. Es ist wie, wenn man es nicht sagen würde, oder wird nur noch schlimmer. Da wirkt nur noch eine Waffe, nämlich der Lebenswandel. Und es gibt wirklich Ehepaare, die haben so grosse Nöte, dort kann man eigentlich die Ehe nur noch retten, indem jemand anfängt zu leben, so wie Jesus will. Über eine gewisse Zeit hinein. Und dann kann der andere anfangen, glauben, Vertrauen fassen, ja, der meint es wirklich ernst. So springt eigentlich gar nichts mehr etwas. Und so eine Frau, oder ich müsste eigentlich sagen, wenn du meinen Worten nicht glaubst, dann zeige ich es dir halt in meinem Verhalten. Ich zeige dir, Jesus lebt. Und irgendwann siehst du es, irgendwann kannst du auch nicht mehr zumachen. Er kann Wunder tun. Und darum kann ich mich jetzt derart verhalten. Und so ein Verhalten ist mega schwer. Das kann man so leicht sagen. Das ist so schwer. Und ein natürlicher Mensch, der ist eigentlich hilflos. Der muss sagen, das überfordert mich. Vor allem, weil man einen Prozess im Mann innen ja nicht sieht. Oder wenn man jetzt könnte sehen, oh, das ist ja für Fürst gegangen. Es bringt etwas, machen wir weiter. Das sieht man ja nicht, in der Regel. Und jetzt, der Bibeltext kommt dann darauf, wie es dann überhaupt möglich ist, so sich zu verhalten. Wir kommen nachher noch darauf. Und jetzt, der Paulus erwähnt da in dem Vers 2 auch noch, dass es nicht nur um Unterordnung geht unter dem Mann, sondern es geht auch um den reinen Wandel in Furcht. Also es kommt nicht nur darauf an, wie eine Frau sich ihrem Mann gegenüber verhalten tut, sondern auch, dass ihr ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott darstellt. Dass sie sich ihrem Herr geweiht hat, dass man das sieht, dass sie irgendwo auch rein lebt, ein Nein hat zur Sünde. Und vielleicht sogar man merkt, sie ist richtig zuwider, wenn sie gesündigt hat. Sie hat wie ein Furchtstückchen zum Sündigen und durch das drückt sie eine gewisse Heiligkeit von Gott aus. Und das wiederum kann dazu führen, dass der Mann, auch wie sieht, eben die Heiligkeit und ihn zur Buße kann führen, zur Umkehr. Und ich weiss auch, dass es für betroffene Frauen extrem schwer ist. Enorm schwer. Und ich würde auch gerne irgendeinen leichteren Weg sagen. Jetzt gerade zu die einen ungläubigen Mann haben. Aber der Weg steht jetzt einfach mal da. Aber was jetzt auch ist, oder? Man kann sich jetzt vielleicht auch, ja, man kann sich nerven über den Weg und sagen, es ist einfach, geht es eigentlich noch? Es geht nicht, mein Mann hat es nicht verdient. Oder aber, man kann sagen, das stimmt wahrscheinlich meistens auch dann, aber man kann auch sagen, jetzt ist halt der Weg so vorgegeben. Jetzt probiere ich es, es ist eine Chance, aber Herr Jesus, du musst mir helfen. Und dann heisst es im Vers 4, interessant. Euer Schmuck sei nicht der äußerlich durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Jetzt könnte man eigentlich meinen, der Petrus habe das Thema gewechselt. Jetzt hat er irgendwie zu der Schönheit gewechselt, aber eigentlich führt er genau den Gedanken weiter. Er will jetzt einfach zeigen, wie Frauen ihren Mann können gefallen, damit sie am ehesten eine dauerhafte Veränderung bewirken. Und er zeigt, dass der äußere Schmuck bringt in dieser Thematik nichts, auch gar nichts. Eine Frau wird nicht wirklich dauerhaft schön, indem sie kunstvolle Frisuren macht, indem sie sich mit Gold überhängt oder extravagante Kleider anzieht. Und man kann enorm viel Geld ausgeben und sehr viel Zeit investieren. Aber wer das tut, wer das in der Art, wie es der Petrus da schreibt, tut, der kratzt an der Oberfläche. Der ist eigentlich oberflächlich. Mein Bruder hatte mal eine Freundin gehabt. Das ist ja lang, lang her. Das war ganz hübsch. Ganz hübsch. Und dann habe ich sie mal am Morgen gesehen. Bin ich gerade verschrocken. Ich dachte, das ist noch die gleiche. Und dann hat er auch irgendetwas gehabt in der Nacht, was gewechselt hat. Also ich fast nicht mehr kennt. So fad ausgesehen irgendwie. So krank. Und das wäre jetzt vielleicht ein Extrembeispiel. Und jetzt ist es so, Frauen sollen ihr Vertrauen nicht auf Äußerlichkeiten setzen. Und genau von diesem Thema ist die Welt durchgedrungen. Total. Aber ich meine, es ist wirklich so, Männer wollen das ja oft einfach genau. Aber was nützt einem, wenn man ein Supermodel hat, was nützt einem ein Supermodel, das nicht kochen kann, das ständig genervt ist, das rumhasselt, irgendwie, ich weiß auch nicht, wo keine Liebe ausstrahlt, wo immer mit sich selber beschäftigt ist, wo ständig irgendwie muss ich die Fingernagel lackieren oder irgendwann ist wieder etwas abgebrochen oder ist alles noch wichtig und irgendwie, ich weiß nicht. Also ja. Irgendwann haben wir es einmal gesehen, oder? Also ich weiß nicht recht. Dann habe ich lieber ein bisschen, ja, nicht alles ganz perfekt dafür, stimmt es einfach auch von innen raus. Jetzt ist ja die Frage, wenn man das so liest, oder euer Schmuck sage ich nicht, das und das. Heisst denn das, Christen müssen in Lumpen daherkommen mit Vogelscheuche-Frisuren? Eigentlich müssen wir jetzt da irgendeine Sonderlehre entwickeln, oder? Und dann, nein, natürlich nicht. Nein, das heisst es nicht. Und zwar, der Petrus sagt nicht, man dürfe keine schöne Frisuren machen. Er sagt auch nicht, man dürfe keinen Schmuck umhängen oder keine schönen Kleider anlegen. Weil wir müssen auch überlegen, wir ehren auch unseren Schöpfer, wenn wir unseren Leib pflegen und mindestens einmal im Monat duschen, oder? Minimum. Und auch auf eine gepflegte Erscheinung achten. Also wir haben ein Wunderwerk, ein Wunder von Kopf bis Fuß. Und dass man das ein bisschen pflegt, das ist also nichts als anständig auch gegenüber dem, was uns das Geschenk gegeben hat. Aber der Punkt ist, wir wollen den Körper nicht auf den Sockel stellen. Wir wollen ihn nicht zu Gott machen. Und wir werden unseren Wert aus dem rausnehmen, von unserem Körper. Und heute gibt es viele Frauen und auch Männer, die verbringen Tage mit Shoppen und die gehen Tausende von Franken aus auf ihr Äußeres, aber sie tun kaum etwas in ihre Seele investieren. Kaum in ihre Seele. Und es ist wirklich enorm. Also ich muss auch sagen, also manchmal löst man fast ab. Wie durchdrungen unsere Welt ist von diesem Gedanken. Und die Stars machen es ja vor, oder? Schon wunderbar. Und von woher wollen wir es dann anders machen? Und es ist so dumm, wenn man das macht. So dumm und oberflächlich. Habt ihr gewusst, in Amerika geben die Leute, die Bevölkerung im Jahr 10 Milliarden Franken aus für Schönheitsoperationen. 10 Milliarden pro Jahr für Schönheitsoperationen. Da ein bisschen das Näschen dünner, da ein bisschen Speck weg und die Augen ein bisschen grösser und die Ohren ein bisschen weiter hin. Ich weiß auch nicht. Es ist wirklich verrückt, oder? Überlegt mal, so oberflächlich. Und der Petrus sagt, eure Schönheit sei vielmehr der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes. Also das Herz, gemäss der Bibel, ist das Herz, also nicht nur die Pumpe, ist da gemeint von uns, ist auch tipptopp, oder? Dass hier funktioniert. Nein, das Herz steht eigentlich, ist der Inbegriff für das Innere vom Mensch. Eigentlich das Kernsein vom Mensch. Das ist das hebräische Denken. Und das Kernsein, das Zentrum ist verborgen in uns allen, das sieht man uns nicht an. Aber dort sollen wir ansetzen. Das sollen wir schmücken, das sollen wir pflegen. Und das heisst auch, wahre Schönheit, das kommt von innen raus. Oder? Das hat letztens einen Spruch, nein, schon ein Titel in Spruch, irgendwie ist der so gegangen, wenn man alt wird, verkrücht sich die Schönheit nach innen. Aber eigentlich ist es ja von Anfang an drin. Einfach aussen haben wir nicht mehr so viel Ablenkung, wenn man alt wird. Oder? Das ist dann noch ein bisschen deutlicher, dass sie drin ist. Und ich muss auch sagen, mir sind schon oft junge Frauen aufgefallen, also ja, vielleicht auch in den Teenagerjahren, wo man merkt, die sind so unsicher. Also tut mir manchmal richtig leid. Und sie möchten so dazugehören. Es ist wirklich, sie sind so umgetrieben. Und sie probieren dazuzugehören und wie machen sie es? Frisuren, Kleider, Smart-Handys, irgendwie sich offen zeigen an dem jungen Mann oder so. So oberflächlich. Und es ist so schade. Es ist so schade, weil sie bringen sich um eigentlich einen wahren Schmuck. Und ihr Herz, das lassen sie vergammeln, auf Deutsch gesagt, oder? Das lassen sie verrotten. Das Entscheidende, es ist so oberflächlich und es ist so schade. Weil der innere Mensch ist der, der unvergänglichen Schmuck bringt, den unvergänglichen. Überlegt mal. Alles, was ich dem inneren Mensch anlege, jedes Ohrringli oder das Kettli oder was, oder das Pinsel innen dran, das bleibt. Wenn wir unsere Frisur machen, so, morgen ist es wieder durcheinander, müssen wir von vorne anfangen. Beim inneren Mensch, der bleibt es. Und ich glaube, in der Ewigkeit wird mal sehr grosse Unterschiede geben im Blick aufs Äußere. Die Gläubigen, die werden ganz unterschiedlich aussehen. Es wird Gläubige geben, wenn man die anschaut, das haut uns fast um. Und die denkt, Lego mio, so hell. Die haben so viel Anteil an der Herrlichkeit von Gott. Viel mehr als vielleicht andere. Und nicht nur 70, 80 Jahre lang. Ewig. Ewig. Und dann wird es andere Gläubige geben, die werden vergleichsweise bescheiden aussehen. Und sie werden, ja, das sind die, die an Petrus irgendwo nicht ganz geglaubt haben. Sie haben es vielleicht schon gehört, aber irgendwo haben sie es doch nicht ganz geglaubt. Sie haben jetzt viel mehr in vergängliche Körper investiert, als in ihre unvergängliche Seele. Und das gilt nicht für Frauen, das gilt ganz allgemein für alle. Der Mensch besteht nämlich aus drei. Wir Menschen, wir sind Geist, wir sind Seele und wir sind Körper. Die drei sind, nicht wir haben, wir sind. Und das die drei zusammen. Und jetzt ist es so, dass der Leib, der Körper, ist noch nicht gerettet. Das wissen wir. Oder? Der ist noch nicht gerettet. Und können wir auf den Friedhof gehen? Oder wir werden mal ziemlich unappetitlich enden. Kann ich euch mal sagen. Wir vermodern mal irgendwo im Loch unten. Da hilft kein Beauty Case mehr. Keine Schönheitsoperation. Das ist alles vorbei. Nützt gar nicht mehr. Aber die Seele und der Geist, die sind 100% fertig gerettet. Fix fertig. Da muss man nichts mehr modellieren oder machen. Das ist alles vorbei, alles fertig, bereit, zum Himmel zu gehen. Und jetzt können wir selber überlegen, was ist sinnvoller, dass ich investiere in mein Herz, Seele und Geist oder in mein Äußere. Und vielleicht überlegen wir uns selber mal an, wie sieht es bei mir aus? Wie viel Zeit investiere ich ins Äußere? In den äußeren Schmuck, Körper, Kleider? Wie viel Zeit investiere ich in die Pflege von meiner Seele? Und jetzt muss ich noch ganz fest etwas betonen, dass man mich nicht falsch versteht. Weil die Gefahr besteht jetzt, dass man aber aus einer Liebfeindlichkeit. Der Petrus will überhaupt keine Liebfeindlichkeit. Der Körper ist ein Wunder, habe ich vorher schon erwähnt. Und wir sollen den gut pflegen, gut versorgen. Und der Körper ist übrigens auch mit der Seele verbunden und mit dem Geist. Das heisst, wenn es dem Körper gut geht, dann ist die Chance gut, dass sich das positiv auswirkt auf die Seele und den Geist. Aber ich merke, es geht darum oder um Gewichtig, dass man nicht einseitig wird oder eben etwas sich als Oberflächliche hängt. Jetzt, was ist denn der unvergängliche Schmuck, den Petrus da erwähnt? Er sagt, ein sanfter und stiller Geist. Attribute sind sanft und still. Es geht da nicht um Argumentationsfähigkeit, um mündliche Überzeugungskraft. Es geht um etwas anderes, was sichtbar werden soll. Jesus, oder wenn wir das überlegen, wir denken gleich mal an Jesus. Oder? Wenn man die beiden Argumentattribute nimmt, sanft und still, da kommt mir Jesus in den Sinn. Und Jesus hat in den entscheidenden Moment von seinem Leben nicht mehr predigt. Er hat nicht vom Kreuz aber predigt. Er hat keine Bußpredigt oder irgendetwas. Er hat nicht mehr viel gesagt. 7 Worte sind überliefert, sehr sanfte. Und warum, weiß ich nicht. Vielleicht hat er auch so viel Zeit gebraucht zum Beten. Aber er war sanft und still, was wirklich davon kam. Und so sollen wir alle Jesus ähnlicher werden. Ihm in dieser Art. Sanft und still. Ist interessant. Nicht und Gaben und alles Mögliche. Sanft und still. Das ist der Schmuck. Und da müssen wir uns selber auch fragen. Gut, still wahrscheinlich auch darum, weil man ein bisschen Hafenkäse rauslässt, wenn man ein bisschen viel schwätzt. Merke ich selber auch. Darum haben sie es gut, wenn ich nicht schwätze. Dann muss ich nachher schauen, ob das alles okay war. Aber einfach, dass man das dort so entwickelt und in gewissen Momenten lernt man dann so, dass wir still bleiben können, weil wir es Gott abgeben können. Und dass wir ihm unsere Not anvertrauen und nicht selber müssen zu unserem Recht kommen, indem wir dann das auch mündlich äußern. Und gerade auch die Frauen, dass sie lernen können, dass sie zu Jesus kommen und sagen, Herr, mach's du jetzt in dieser Situation. Ich übergib dir die Sache. Mein Mann nervt mich nach Strich und Faden. Und ich könnte ihn vielleicht auf den Mond schiessen, aber sage ich jetzt nur dir, übernimmst du. Und dann kann sie gegen aussen einen sanften und stillen Geist entwickeln. Und so kann eine Frau lernen, dass sie nicht schimpfen muss. Vielleicht, wenn sie es zurecht wäre, oder? Wenn der Mann wieder irgendetwas vergeigert hat, und zwar nicht nur, also vielleicht fahrlässig und vielleicht auch sich versündigt hat. Und dass sie sich eben dann so kann verhalten kann, wie der Mann denkt, wieso kann jetzt meine Frau still sein, sogar noch nicht sein. Und es heisst dann letztlich auch in Vers 5 und 6, dass sich so die heiligen Frauen vom Alten Testament geschmückt haben. Sie haben sich so schön gemacht, indem dass sie ihr Herz gepflegt haben und einen sanften, stillen Geist bekommen haben. Und vielleicht denken jetzt ein paar von euch und ich übrigens auch, was du erzählst, ist so etwas von unrealistisch. Oder wie soll man das umsetzen? Und dann mein Mann, oder? Das ist unglaublich, wie soll das gehen? Und wer so denkt, der hat recht. Der hat recht. Es ist nicht umsetzbar. Aber nur, wenn man auf der menschlichen Ebene bleibt. Nur dann. Die heiligen Frauen, die haben genau die gleiche Herausforderung gehabt und sie haben gemerkt, wir können unsere Sachen nur gut machen, wie es Gott will, wenn wir unsere Hoffnung auf Gott setzen. Und das steht da in dem Vers 5. Ihre Hoffnung auf Gott setzen. Kannst du mal die nächste Folie geben? Gott ist ihr das Erste gegenüber. Und er stand einmal. Und sie haben ihre Hilfe also von Gott erwartet, nicht vom Mann. Sie haben ihre Bedürfnisstillung von Gott erwartet und nicht von ihrem Mann. Und sie haben auch versucht, ihren Frust loszuwerden bei Gott und nicht beim Mann. Weil Frust loswerden, wenn man es einem Mann in den Kopf rührt, das funktioniert nur bedingt. Tut vielleicht im Moment ein bisschen gut, aber irgendwie bringt es gleich nicht ganz. Aber bei Jesus kann man wirklich den Frust ganz loswerden. Und darum muss er die erste Ansprechperson sein. Der Ort, wo eine Frau wieder Hoffnung hat irgendwo. Weil sonst kann es sein, dass sie keine Hoffnung mehr hat, irdisch. Aber bei Jesus kann da etwas wieder entstehen. Und wenn da Frauen betroffen sind und sagen, ja, ich finde es so, so schwer, ich kann das fast nicht, dann möchte ich ihnen eine Zweierschaft empfehlen. Dass sie doch um eine Frau betet, wo sie miteinander, das können immer wieder vor Jesus bringen. Miteinander können Hoffnung suchen. Miteinander könnt austauschen, könnt Frust vor Jesus bringen, abladen, beten, Kraft danken, vielleicht regelmässig. Einfach, wenn es nur den Kopf leeren muss, irgendwo muss es raus. Und wenn es so schwer ist, ist es gut, wenn vielleicht jemand da ist, der das mit mir zusammen macht. Und auch das Einbetten in einen Hauskreis kann dann ganz, ganz wertvoll sein, dass man da Leute hat um sich herum, wo ich weiss, ja, die beten für mich. Und dort kann ich auch das eine oder das andere sagen. Und wenn eine Frau den Weg geht, unabhängig vom Verhalten von ihrem Mann, dann sagt der Text, dann wird sie das Kind von der Sarah. Interessant, oder? Das heisst, sie kommt in die geistliche Abstammungslinie rein von dieser grossen Gottesfrau, von dieser Sarah, weil ihr ist gleich gegangen. Und das heisst da am Schluss, es ist immer noch eine Zusammenfassung, das wird mit zwei Worten zusammengefasst, indem sie Gutes tun und keinerlei Schrecken fürchten. Also ein Mann Gutes tun, und das geht es letztlich. In der göttlichen Liebe. Und das ist die Liebe, die eben nicht, also die bedingungslos ist. Das ist eben nur göttliche Liebe. Sollte man anfangen, menschlich zu denken, dann ist die Liebe Gott weg. Blub. Es ist die göttliche Liebe, die kann uns nur Jesus geben. Und wenn man das umsetzen kann, in schwierigen Momenten, das ist so ein gewaltiges Zeugnis. Wir können Jesus so fest ehren. Und darum glaube ich, dass zum Teil Frauen, die müssen richtig darum ringen, wie es so schwer ist. Und die müssen kämpfen darum, weil es einfach fast nicht runtergeht sonst. Und weiter, dass sie sich ohne Furcht einem Mann unterordnet, im Wissen, Gott ist bei mir, er hilft mir. Und mein Mann muss einmal Rechenschaft ablegen, wenn er seine Verantwortung wahrgenommen hat. Und ich denke jetzt einfach so an die Ehefrau unter uns, überlegt doch mal, ob ihr euch eurem Mann unterordnet. Also dann müssen wir nicht den Mann rechtfertigen, sondern einfach den Gedanken mal mitnehmen. Ist man da gut unterwegs? Vielleicht kann man ja auch mit einer anderen Frau mal darüber reden. Oder sogar mal den Mann fragen, du was denkst. Aber der Mann muss dann da ein bisschen schauen, dass er dann nicht das Haus nützt, oder? Sagt ja, oh, jetzt fragst du mal, schau, und jetzt kommt's. Genau. Und wenn eine Frau sich in einem ungläubigen Mann so unterordnet, dann ist das wie eine ganz starke evangelistische, ja, es hat eine Wirkung auf ihn, die nicht grösser sein könnte. Und ich glaube, da könnte Billy Graham predigen. Es gibt keine grössere Wirkung, als wenn die Frau das kann so umsetzen kann. Und darum lohnt es sich auch, ihr Herz zu investieren, das Herz zu pflegen. Und das gilt für uns alle. Und das Ergebnis von dieser Herzpflege ist unvergänglich. Und darum lohnt es sich auch viel, viel mehr als die Investition ins Äußere. Und was ich euch gesagt habe heute, es ist kein leichter Weg. Es ist sehr ein schwerer Weg. Es ist im Prinzip ein Weg, der in die Hilflosigkeit führt. Wenn man den voll durchzieht. Also wenn man da nicht an einen Punkt kommt, wo man sagt, jetzt weiss ich nicht mehr weiter. Dann müssen wir es mal sagen, dann sind die Supermans und Supergirls. Aber der führt in die Hilflosigkeit und somit auch treibt er uns in die Arme von Jesus. Und darum ist es auch ein Weg, der ganz viel Segen auslöst. Wenn man konsequent geht. Und zwar für einen selber, auch für einen selber, aber auch für die Menschen um uns herum. Amen.